Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir heute Tobi Altscheffel. Ich freue mich.
Servus, André.
Bist das erste Mal so richtig in der Folge mit dabei, so als Co-Host quasi, ne?
Wir hatten einmal die, wo es um den Werdegang ging, aber so jetzt ist es mir eine riesengroße Ehre. Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen.
Ja, ich sehe ihn grinsen. Ihr jetzt gerade nicht, aber ich sehe ihn auf jeden Fall grinsen. Ich muss mich einmal kurz bedanken für die ganzen Geburtstagsglückwünsche. Ne? Wir haben uns ja seitdem nicht wieder gehört. Also vielen, vielen Dank. Das war sehr freundlich von euch. Hab hoffentlich auch allen geantwortet. Wenn nicht, dann klopft mir auf die Finger. Und wer hat mich noch beschenkt? Natürlich mein Team, die deutsche Nationalmannschaft, Tobi. Was ein Spiel in Frankreich.
Ja, es hat Spaß gemacht. Also wir haben gescherzt auf der Pressetribüne so, als es dann klar war, es geht für Deutschland aus, es geht 2-0 aus. Wann haben wir zuletzt sowas erlebt? Wann gab es zuletzt so ein gutes Spiel? Ein Kollege hat dann gemeint, das letzte so gute sei 2016 WM-Viertelfinale gegen Italien gewesen. Ich finde es ein bisschen schwierig, Freundschaftsspiel und Turnierspiel zu vergleichen. Aber was man sagen kann, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also es hat Spaß gemacht, darüber zu schreiben, es anzuschauen. Ich meine, es ging ja spektakulär los und war eine Dienstreise in Lyon. Wir sind jetzt wieder zurück in Frankfurt, wo das nächste Spiel ist, die richtig Spaß gemacht hat.
Und ich habe es ja die ganze Zeit vermutet, dass es so ist, dass wenn wir dieses eine Spiel haben, was richtig Bock macht, wo die Nationalmannschaft mitreißt, wo alle auf einmal denken, ja geil, das ist unser Team, dass dann auch die EM-Stimmung umschwenkt. Wir hören einmal rein, Tobi, denn eine Menge Stammis sind jetzt richtig auf dem Hype-Train, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Wir hören mal zusammen rein.
Das hat man wieder gezeigt, du brauchst nicht die 20 Millionen Leute auf dem Platz stehen haben, sondern du musst die auf dem Platz stehen haben, die hungrig sind.
Deutschland, 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 Deutschland.
Bam, 2-0 Auswärtssieg und ich muss wirklich sagen, ich bin lange, lange ist es her, hellauf begeistert von der Leistung der deutschen Nationalmannschaft.
Leck mich am Arsch, du. Also, wenn hier Frankreich heute 4-5 kassiert hätte, hätten wir auch nicht meckern können. Also wirklich, also zum Teil war das richtig geil, wie die nach vorne gespielt haben. Aber das haben wir ja immer gewusst. Wir haben gewusst, nach vorne haben unsere Qualitäten. Und was eigentlich beeindruckt hat, war, was die da hinten zusammengespielt haben. Das war richtig, richtig stark.
Tobi, zack, EM-Stimmung im Land. So schnell geht das.
So schnell geht's. Also es braucht ja vielleicht nur den Funken und man hat es gesehen bei dem Spiel in Dortmund am, glaube 12. September letzten Jahres gegen Frankreich auch, wo dann in 90 Minuten auf einmal das ganze Stadion quasi im Schwarz-Rot-Gold-Modus wieder war und Bock auf die Mannschaft hatte. Und es reicht ja. Es reicht ja schon wenig. Also wir sind ja nicht so, dass wir zwischen sagen, wir müssen die Turniere gewinnen. Es reicht ja schon mal ein Sieg in einem Testspiel gegen einen sehr guten Gegner und dann ist man wieder happy und euphorisiert.
Lass uns mal die Spiele ins Verhältnis setzen. Das waren ja die beiden letzten großen, erfolgreichen Spiele. Beides gegen die Franzosen. Das war in Dortmund damals gegen eine französische B11 und mehr oder weniger eine Trotzreaktion. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, das war eine erstens deutlich bessere Mannschaft, also der Gegner, und zweitens ein deutlich besseres Spiel noch der deutschen Nationalmannschaft. Also hat man richtig, also das hat richtig Hoffnung entfacht.
Einen kleinen Einspruch muss ich einlegen, weil ich habe mit Christian Falkert im Flieger von Lyon nach Frankfurt auch diskutiert und dann haben wir die Mannschaftsaufstellungen verglichen. Und wenn man sich die Mannschaft anschaut aus dem September von Frankreich, die war jetzt nicht so viel schlechter, ehrlich gesagt. Also es hat halt Kylian Mbappé gefehlt,
ja. Der
durchaus einiges ausmacht. Aber ich sage, wenn er so spielt wie am Samstag, dann macht er eher nichts aus, weil der hatte irgendwie so ein bisschen Zauber, hat er versucht, aber es war eher so ein bisschen für die Abteilung Zirkus und es kam nichts dabei rum. Aber von der Spielweise, klar, bei dem Völler-Sieg war es so, die Einstellung hat gepasst und da hat jeder für jeden gekämpft. Das war gestern auch der Fall, aber es war natürlich jetzt ein neues System mit diesen drei Zehnern, von denen Julian Nagelsmann gesprochen hatte, die da wirbeln durften mit Toni Kroos als dem Quarterback dahinter. Und wenn man es gesehen hat im Stadion, wir hatten einen Platz recht weit oben. Man sieht ja immer, wie so eine Mannschaft als Team verschiebt auf dem Platz. Also wie groß die Abstände sind. Und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Sag mal, Manchester City, wenn du dir so anschaust, die haben immer sehr geringe Abstände. Also da weiß jeder, was der andere macht. Und vom hintersten Verteidiger bis zum vordersten Stürmer ist das recht kompakt immer. Und das haben die Deutschen jetzt gegen Frankreich, finde ich, sehr gut gemacht. Also es gibt ja nicht mehr den klassischen Flügelstürmer. Es wird von hinten geschoben. Toni Kroos lässt sich manchmal sehr tief fallen. Und dann weiß jeder so schon ganz gut, wo der andere steht. Und es ist einfach das Gefühl, wenn du im Stadion sitzt und Toni Kroos ist am Ball oder Flo Wirtz ist am Ball oder Jamal Musiala oder Ilkay Gündogan, dann verlieren die den Ball eigentlich nicht. Gündogan hatte ein paar Ballverluste, aber da bist du immer recht entspannt und sagst, jetzt brennt schon mal nichts an. Vielleicht passiert auch was ganz Cooles nach vorne.
Lass uns mal über Toni Kroos sprechen, das ist ja Wahnsinn. Der kommt wieder, hat auch sofort ein Selbstverständnis in dieser Mannschaft. Ich meine, klar, das ist ein erfahrener Mann, das ist der erfolgreichste Vereinsfußballer der deutschen Geschichte, aber glaubst du, das kann so ein Puzzleteil sein, was zuletzt gefehlt hat?
Ja, ganz offensichtlich. Also der spielt ja jetzt in einer Rolle, die er sehr gern hat. Hat sich wirklich ja teilweise auf den linken Innenverteidigerposten fallen lassen, also ganz hinten in die Kette und da einen Ball nach dem anderen. Und er hat ja jetzt nicht direkt einen Gegenspieler auf dem Fuß und dann die Bälle zu fordern und zu verteilen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und er muss ja jetzt nicht die Glanzlichter nach vorne setzen. Also der Pass vor dem 1-0 war natürlich bärenstark, aber einfach, dass Toni Rüdiger, ein Jonathan und auch ein Andrich und vielleicht ein Mittelstädt weiß, wenn ich nicht weiß, wohin mit dem Ball, dann gebe ich ihnen Toni Kroos und der macht schon was draus. Das bringt, glaube ich, diesen Spielern eine unheimliche Sicherheit.
Ich bin Holger Czapitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot, Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens, alles was ihr wissen müsst in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
Jetzt steht ja morgen das Spiel gegen die Holländer an, ne? Das wäre natürlich ein herber Dämpfer, wenn es da jetzt ein 0-3 gibt. Das kann man sich aber nach dem Spiel gegen die Franzosen gar nicht vorstellen.
Eigentlich nicht, ne? Und wir hatten ja in der Vergangenheit oft kritisiert, dass die Startformation so oft gewechselt wird. Ich glaube, das hat Julian Nagelsmann auch ganz klar begriffen. Also er hatte ja gemeinsam mit Sandro Wagner am vergangenen Dienstag diese Rollengespräche mit jedem Einzelnen, wo jeder jetzt weiß, woran er ist. Und er hat eben jetzt nicht das Gefühl, ich muss einem Spieler XY gegen Holland am Dienstag noch die 30, 45 Minuten geben, damit der nicht enttäuscht beim nächsten Mal anreist oder enttäuscht abreist. Das weiß jetzt jeder. Und wenn jetzt einer mal zwei Spiele keine Minute gespielt hat, dann weiß er trotzdem, wie seine Rolle ist. Und daher wird nicht viel rotiert werden. Ich glaube, wir sehen fast die gleiche Elf, vielleicht sogar die gleiche gegen Holland. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir 0-3 untergehen.
Lass uns mal darüber sprechen, was das für die bedeutet, die jetzt momentan gar nicht dabei sind. Manuel Neuer ist, glaube ich, diskussionsfrei. Das hat ja Julian Nagelsmann am Samstag nach dem Spiel auch sehr deutlich gesagt. Also das Thema ist durch.
Der steht im Tor, wenn er jetzt nicht noch zwei Monate ausfällt, sondern nur zwei Wochen. Also das ist ganz klar gesagt. Und für Ter Stegen ist es eigentlich maximal bitter, weil der spielt wieder sehr gut, hält einen Ball von Mbappé super, aber weiß halt, es bringt mir alles nichts, weil wir haben jetzt keinen sportlichen Wettkampf in dem Sinne auf der Torwartposition, sondern Manuel Neuer wird spielen.
Dann haben wir ja noch die Personalie Leon Goretzka. So, Robert Andrich schien so ein bisschen genau der Mann zu sein, den Toni Kroos neben sich braucht, damit er das machen kann, was er macht mit dem Ball, der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält. Da ist jetzt die große Frage, kann Leon Goretzka das auch sein? Und wenn nicht, ist es einer, den du mitnimmst und vielleicht von der Bank bringst?
Tja, da sind wir wieder beim Stichwort Worker. Und genau das ist ja der Andrich. Also es ging ja bei dem Adidas-Spot, bei der Vorstellung des Trikots, viel um typisch deutsch. Was ist typisch deutsch? Und sagen wir so, wie Andrich teilweise gespielt hat, war eigentlich von 80er Jahren ab immer typisch deutsch. Dazwischen hauen, auch mal den Ball wegkloppen. Und ich glaube, das hat sich mit Kroos sehr gut eingespielt. Also die Doppel-6, 6-8, die steht jetzt erstmal. Ich sage, Leon Goretzka hat noch Chancen, weil wenn er so spielt, wie er bei den letzten 3-4 Auftritten in der Bundesliga und Champions League für Bayern gespielt hat, dann muss er mit dabei sein. Aber ja, diese klare Hackordnung, Hierarchie, wo dann klar ist, wer spielt nicht, das macht es für Goretzka schon schwer. Aber klar, WM 22 haben wir oft genug gesagt, erstes Spiel gegen Japan, Hansi Flick hat irgendwie gespürt, gefühlt, dass er Goretzka bringen muss, hat ihn gebracht gegen Japan, Gündogan, der gut war, rausgenommen und dann nahm das Unheil leider seinen Lauf und ich glaube, das ist schon bei einigen noch ein bisschen im Hinterkopf.
Dann ist natürlich Ilkay Gündogan ein gutes Stichwort. Ich will jetzt nicht sagen, dass der abgefallen ist, aber er war am wenigsten auffällig auf jeden Fall aus dieser Offensivreihe. Da kommt Leroy Sané, der kommt auf jeden Fall wieder, das hat Julian Nagelsmann damals in seinem Spiegel-Interview, glaube ich, auch relativ deutlich gesagt, du gewinnst nicht mit 11 Leroy Sanés eine Weltmeister- oder Europameisterschaft, aber halt auch nicht ohne einen. Jetzt ist die Frage, was machst du mit dem? Stellst du den auf? Setzt du den auf die Bank? Kann man den überhaupt auf die Bank setzen? Ist das so ein bisschen die kniffligste Personalie von allen?
Ich glaube fast, dass die Personalie Goretzka noch kniffliger ist, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil bei Sané, ich hatte ja am Sonntag bei unserer TV-Sendung mit Felix Groß kurz, das heißt eine Meinungsverschiedenheit, aber ich habe ihm widersprochen, weil er hat gesagt, wenn Sané nicht in der Startelf eingeplant ist, dann sollte man ihn nicht mit zum Turnier nehmen. Das sehe ich
genau,
anders. Ich glaube, der Leroy Sané weiß, wie er sich zu benehmen hat in so einer Mannschaft. Leroy Sané wird auch am Dienstag zur Nationalmannschaft reisen nach Frankfurt, um zu zeigen, dass er da Teil des Teams ist und dass er ja zu dieser Gruppe gehört, obwohl er rot gesperrt ist. Ich glaube, dass er schon Chancen hat, da reinzukommen.
In die, ganz kurze Frage zu Sané. Ist das auf eigene Faust? Ist es abgesprochen mit dem Bundestrainer? Wie läuft das?
Es ist auf seine Initiative hin, hat er mit Nagelsmann Kontakt gehabt, hat gesagt, er will dorthin kommen, wird ins Mannschaftsquartier kommen, wird mit den Spielern sprechen, mit Nagelsmann und will halt so auch demonstrieren. Also ich meine, es gibt ja dieses Klischee von Sané, dass den irgendwie manchmal gar nichts so richtig interessiert. Ist nicht so, der hat jetzt trainiert in München, hat sich behandeln lassen, fährt jetzt nach Frankfurt, will zeigen, ich bin Teil des Teams. Und allein diese Geste zeigt ja, okay, er hat Bock und würde sich eingliedern. Aber nochmal, ich glaube, er hat auch Chancen. Es ist einfach da ein Kampf im Mittelfeld, in dieser Offensivreihe zwischen den drei Zehnern. Wirtz, Musiala, Gündogan, ich bin bei dir. Gündogan war am wenigsten auffällig. Er hat aber auch selbst vor dem Spiel gesagt, er will eigentlich der sein, der so die Statik ein bisschen hält und nicht der Zauberer ist. Also ich glaube, das gibt schon eine klare Rollenverteilung. Und ich frage mich, ob es mit in dieser 3-10er-Rolle mit Musiala, Wirtz und Sané vielleicht ein bisschen zu viel Zauber und zu wenig
Statikus Krone, ja?
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber das sind ja wirklich Luxusdebatten dann. Aber ich finde, das hat schon, auch wenn Gündogan ein paar Ballverluste hatte, schon sehr gut jetzt funktioniert, so wie es war.
Die Frage bei Gündogan, setzt man den trotz Kapitänsbinde möglicherweise auf die Bank? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, Tobi, als Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz, als er diesen Kader vorgestellt hat, darüber gesprochen hat, als wenn der sich so ein bisschen in die Richtung flüchtet und sich das Hintertürchen offen lässt. Ja, der Kapitän ist ja einer für die Mannschaft, ist mein Ansprechpartner bei der Mannschaft. So, als würde man sagen wollen, der muss ja gar nicht unbedingt von Anfang an auf den Platz stellen, nur weil er der Kapitän ist.
Ich würde es nicht komplett ausschließen, dass das passiert, dass Gündogan auch mehr auf der Bank sitzt. Aber nochmal, Julian Nagelsmann will diese klare A11. Und wenn es jetzt so eingespielt ist, dann müsste schon in der Vorbereitung viel passieren, dass dann Ilkay Gündogan nicht mit dabei ist. Also Sané hat die Chance, reinzukommen, aber nimmst du den Kapitän raus, wenn es jetzt gut läuft, sorgst du damit für Debatten im Team und auch natürlich bei uns medial, bei den Fans, weiß ich nicht, aber ja, Luxusproblem, mit dem wir uns dann ab 26. Mai in der Vorbereitung in Weimar befassen dürfen.
Zwei Dinge möchte ich noch mit dir besprechen. Das erste ist diese Adidas-Nike-Geschichte. Hat das überhaupt irgendeinen Stellenwert in der Mannschaft? War das überhaupt ein großes Thema? Also sah jetzt nicht so aus auf dem Platz.
Ich glaube, bei all dem, was wir debattiert haben und geschrieben haben und uns die Köpfe heiß diskutiert haben, den Spielern war es ziemlich wurscht. Also die haben ihre persönlichen Ausrüsterverträge, spielen dann eben in Nikes oder Adidas-Schuhen oder Harry Kane in Skechers oder was weiß ich was. Aber
ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Also muss man auch dazu sagen, 2027 ist ja nicht morgen.
Ja, ich glaube, für den Moment ist denen völlig egal, in was für einem Trikot oder in was für einem Trikot sie 2027 dann auflaufen werden. Das ist jetzt für die Mannschaft kein Thema.
Und das Letzte, was ich natürlich fragen möchte heute noch, ist, morgen geht es dann gegen die Holländer. Was erwartest du? Erwartest du einen ähnlich dominanten Auftritt der deutschen Mannschaft?
Es war schon gegen Frankreich, hat ihnen schon viel in die Karten gespielt. Also wenn du den Gegner so schocken kannst nach 7 Sekunden, und es war ja dann bis zur 30. Minute, haben sich die Franzosen eigentlich nicht richtig geschüttelt und erholt gehabt. Aber es war schon beeindruckend, was für einen Ballbesitz und was für eine Dominanz die Mannschaft ausgeübt hat. Ich glaube schon, dass sie gegen die Holländer so ähnlich spielen können. Es gibt natürlich immer Unwägbarkeiten. Auch Deutschland kann ein frühes Gegentor bekommen, wie auch immer. Aber sie wollen dominant auftreten und mehr Ballbesitz, mehr Passquote und so weiter. Das wird schon auch Julian Nagelsmann sehr gefreut haben jetzt bei dem Frankreich-Spiel.
Du guckst dir das Ganze an. Ich bin mir sicher, du meldest dich morgen nochmal. Ne? Denn kurz vorm Spiel wollen wir natürlich auch nochmal reinhören. Tobi, danke für heute und Deckel drauf.
Sehr gern und bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.